Diese Folge wird präsentiert von Rabio. Rabio liefert Vergütungsdaten von über 1500 Unternehmen in ganz Europa und ist ein leistungsstarkes Compensation-Tool. Aktuell, transparent und immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit mir, Anjali, und Annika. Und wie schön, dass ihr auch alle wieder dabei seid. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil wir unsere erste Deep Dive-Folge haben. Aber zuerst, hallo liebe Annika.
Hallo Anjali. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute wieder dabei sind. Und apropos Deep Dive-Folge, das machen wir ja in der Regel nicht alleine, sondern holen uns wunderbare Gäste oder Gästinnen mit dazu. Und so auch heute. Und zwar sprechen wir heute mit der lieben Anja. Anja ist VP People bei dem Fintech-Unternehmen Billy, hat davor einige Zeit lang in der Unternehmensberatung verbracht, bei Unkonsorten, und sich da primär HR-Beratungsthemen gewidmet. Alles rund um Thema Organisationsstrukturen, People-Themen, Org-Entwicklung, aber auch Themen wie Performance und Reorganisation. Und deswegen können wir uns heute auch keine bessere Person vorstellen, als mit uns das Thema Performance Management zu diskutieren und da auch sehr gute, spannende Beispiele aus der praktischen Arbeit von Billy einzubringen. Liebe Anja, herzlich willkommen.
Danke, ihr beiden. Ich freue mich wahnsinnig, dabei zu sein heute.
Was ich ja immer ganz toll an unserem Podcast finde, einfach mal hard off topic. Ich liebe ja, dass wir einfach immer die Gästinnen haben, die wir auch privat total mögen. Anja, ich freue mich richtig doll, dass wir jetzt auch mal beruflich miteinander reden können. Wie schön.
Ich liebe es. Ich verfolge den Podcast jetzt schon eine ganze Weile und freue mich, dass wir uns jetzt auch hier mal treffen können. Und danach auch wieder auf einen Kaffee so.
Ja. Immer. Liebe Anja, ich freue mich so, dass du da bist, weil wir nicht nur darüber reden, wie man Performance Management einführt und einen Deep Dive machen, sondern weil du ja diese ganz besondere Prägung hast, dass du nicht nur aus dem HR kommst, sondern auch aus dem Product. Kannst du uns mal ein bisschen da erzählen, was ist denn das Product? Wo kommt man denn daher? Vielleicht für die Zuhörenden, die das nicht wissen.
Product. In dem Tech-Bereich ist das typischerweise der Bereich, der gemeinsam mit dem Engineering Department, also den Softwareentwicklern und den Designern, das Tech-Produkt in den meisten Fällen gestaltet. Das sind die Leute, die entscheiden, wie sieht das aus, wie ist das strukturiert, die mit den Usern interagieren, mit den Kunden viel sprechen, die am Ende auch dafür verantwortlich sind, wie dieses Produkt performt und wie sich die Metriken entwickeln. Also das ist der Produktbereich in einem Tech-Startup typischerweise. Und ich hatte bei Billy die großartige Gelegenheit, tatsächlich da ein Jahr zu verbringen. Und das ist übrigens eine Sache, die finde ich bei Produktmanagern immer super spannend. Die würden für sich oft reklamieren, dass es mega wichtig ist, mit den Kunden zu sprechen und ganz nah dran zu sein und immer bei denen auf dem Schoß zu sitzen. In der Realität ist es ganz oft so, dass die dafür nicht genug Zeit haben. Ja, oder auch bei den Designern ist das ähnlich, weil die dann oft mit internen Aufgaben sozusagen sehr viel beschäftigt sind. Und damals war tatsächlich das Ziel, enger wieder an die Billy-Kunden ranzurücken, zu verstehen, was brauchen die eigentlich? Wie können wir unser Produkt weiterentwickeln? Da einen Kreis an Kunden aufzubauen, von denen wir da Insights bekommen, aber eben auch Surveys rauszugeben, Metriken sozusagen einzusammeln, KPIs einzusammeln, Feedback einzusammeln von den Kunden. Und das war meine Aufgabe damals. Und dann bin ich tatsächlich noch ein halbes Jahr in die Produktmanager-Rolle gegangen, habe das interimistisch gemacht an unserem Hauptprodukt. Das war so ein cooler Sprung ins kalte Wasser. Es hat für mich auch den wahnsinnigen Vorteil gehabt, dass ich ein Jahr de facto im Business gearbeitet habe, bevor ich dann die People-Funktion bei Billy übernommen habe. Das heißt, ich habe so eine richtig gute, ich würde sagen, Reality-Check gehabt, wie wichtig oder auch unwichtig, ehrlicherweise, das Business typische HR-Prozesse findet, ja. Und hatte damit eben beide Perspektiven. Und wenn du mich jetzt fragst, wie hat das mich geprägt? dann sind das, glaube ich, die zwei Sachen, die da zusammenkommen. Ja, also auf der einen Seite eben zu verstehen, was brauchen meine User, und gleichzeitig auch mit so einem, ich würde sagen, neuen Bescheidenheit. Was kommt denn eigentlich bei denen an im Business? Was brauchen die wirklich und was hilft denen? Und wie viel Zeit kosten auch viele Prozesse versus was ist denn eigentlich der Impact und Output für die? Das war so der Beginn meiner Reise mit Performance Management bei Billy.
Ich liebe ja allein schon, dass du gesagt hast, dass du mal das echte Business gesehen hast, was ja total sinnvoll ist, weil Annika, was muss HR?
HR muss mit dem Business allein sein.
There we go. Vielleicht einmal, dass ich das richtig verstanden habe. Product Management sagt ja im Grunde, wir gucken uns den gesamten Lebenszyklus von unserem Produkt, also was auch immer wir machen, an und gucken das einmal gegen die Kundinnenbedürfnisse an dem ganzen Lifecycle. Das ist ja im Grunde, wenn du jemandem Product Management erklären würdest, der das jetzt nicht klassischerweise kennt, dass man in Iterationen immer wieder an den Kunden zurückgeht und sagt, ist das das, was ihr wollt? Weswegen das ja auch sehr oft im E-Commerce und in den Software-as-a-Service-Companies gelebt wird.
Ja, also kann man total gut so zusammenfassen. Was ich aber noch hinzufügen würde, ist eben auch zu überlegen, was kommt denn am Ende bei raus? Ja, also am Ende will ich mit meinen Produkten in den meisten Fällen Geld verdienen, will User-Reichweite haben, will, dass die User das nutzen und dass für die am Ende was anders ist als vorher. Das klingt so total banal, aber eben diesen Impact-Fokus, das ist was, was ich im Produktmanagement und in der Philosophie darum, also das durchdringt das so und das finde ich total zentral.
Okay, also das heißt, ich mache Produktmanagement, wenn ich mein Performance-Management verkaufe. Kleiner HR-Witz am Rande.
Ich glaube, irgendwie schon, weil wenn ich mir jetzt überlege, was heißt denn das, wenn ich das auf eine Personalrolle umlege, dann würde ich ja sagen, ist meine Aufgabe immer zu überlegen, wie kann ich mit den Dingen, die ich mache, das Business möglichst gut beeinflussen. Ja, also das ist ja meine strategische Enabler-Rolle, das zu möglichst gut zu gestalten, dass die Organisation ihre Business-Ziele erreichen kann. Dann zu überlegen, wer sind die verschiedenen Stakeholder in meiner Organisation? Was sind deren Ziele? Was muss ich auch als Organisation am Ende erreichen? Und wie strukturiere ich dann mein Produkt? Das ist in dem Fall ein Prozess, das ist ein Framework. Wie strukturiere ich das, um diesen Impact möglichst gut zu erreichen? Und ich glaube, das war für mich auch ein großes Learning, wegzugehen aus, ja, das macht man halt so. Das ist so einer der typischen Prozesse im HR hinzu. Wenn du alles wegstreichen würdest, ja, was würdest du noch belassen und was würdest du wie ausgestalten, damit das möglichst einen Unterschied macht in der Organisation? Weil ich eben auch gesehen habe, dass das Business viele der Sachen nicht so wahrnimmt, wie wir uns das aus so einer HR-Perspektive immer denken.
Dieses Product-Thema, ganz oft, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ja klar, ist doch logisch. Also natürlich frage ich doch die Kunden, was ich will. Und gerade wenn ich HR-Abteilung übernehme, was ich immer mache, ist, ich lasse die einmal alles aufschreiben, was sie machen. Und dann streichen wir genau das weg, weil wir sagen, was ist denn wirklich das, was du für den Kunden, die Kundin, also den Mitarbeitenden oder das Unternehmen machst? Und was sind die Sachen, die dir Mehrwert bringen? Also da sind ja gerade im operativen HR manchmal Sachen, die abgelegt werden oder in bestimmten Arten geliefert werden müssen, die bringen ja niemanden Vorteil außer dir selbst. Und ich denke mir immer, ja, ist das Product oder normale Serviceorientierung und Optimierung von Prozessen?
Ja, 100%. Also vieles davon ist auch aus meiner Sicht irgendwie gesunder Menschenverstand. Trotzdem ist so meine Beobachtung, dass es schnell geht, dass Organisationen sich halt selber als Organisation so zum Ziel setzen. Also, dass du irgendwann einfach so total inward fokussiert bist auf das, was du tust, dass du vergisst zu überlegen, was am Ende eigentlich anders sein soll, dadurch, dass es dich gibt. Und das, glaube ich, mit wachsender Komplexität wird es auch schlimmer und von daher immer gut, sich an diesen, finde ich, auch Prinzipien des gesunden Menschenverstands entlang zu hangeln.
Muss ich total zustimmen. Ich finde so dieses einfach existieren, dem Selbstzweck wegen Prozesse, Themen aufbauen, einfach weil man sie halt so hat und weil man sie halt so macht und dann bis zum geht nicht mehr durchoptimieren, wo man sagt, habe ich irgendwo ein Thema, das ich sage, deswegen muss ich das jetzt anpassen oder mache ich das einfach, um mir selber Beschäftigung zu beschaffen? Ich glaube, jede Funktion im Unternehmen hat irgendwo so diese Themen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass HR als Funktion besonders neurotisch damit unterwegs ist, zu sagen, wir hinterfragen uns selbst den lieben langen Tag erstmal selbst und überlegen, warum existieren wir und wie verändert sich unsere Rolle, wo ich mir denke, ist es wirklich sinnig, sich selbst 98 mal mehr zu hinterfragen als so die Customer-Facing-Prozesse, ne? Also alles das, was quasi von uns ins Business geht. Ist das eine HR-Krankheit? Seht ihr das überall? Wie schaut ihr da drauf?
Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung. Ist deine Message, HR reinventet sich zu viel oder zu wenig?
Nee, ich finde, HR denkt zu viel darüber nach, sich zu reinventen, kriegt dann aber zu wenig, was wirklich durchkommt auf die Straße.
Ach so, weil ich würde, glaube ich, schon sagen, dass durch den Wandel, den HR hat, ich liebe, wie wir gar nicht mehr über Performance Management reden, aber ihr wisst, wir kommen noch dahin. Also ich glaube, dass dadurch, dass HR eine neue Rolle kriegt, weil es ja nicht mehr nur die Gehaltsabrechnung ist und nicht mehr die Kommunikation nur mit dem Finanzamt, dass sie sich reinventen müssen. Und das finde ich auch gut. Mir fehlt manchmal, und deswegen freue ich mich so auf die Folge jetzt, dieser Product-Ansatz zu sagen, bringt das denn was? Also reinvente ich mich jetzt, indem ich mich People und Culture nenne, aber die ganze Zeit Leute zwinge, irgendwelche Service auszufüllen und nichts damit mache und nur noch mehr Arbeit mache. Das ist dann dumm. Also jein, möchte ich dir antworten. Anja, was sagst du?
Wir hatten im Vorgespräch ja schon das interessante Thema, dass ich das ja persönlich immer ein bisschen ätzend finde, dass People oder HR immer das Gefühl hat, dass man so wie jemand anderes agieren muss. Vor 5 Jahren oder so sollte HR mal so sein wie Marketing oder so. Und ich denke immer, ich bin da eher bei Annika eigentlich, nee, also wir können von denen gute Sachen irgendwie nehmen, aber wir müssen uns nicht darüber adeln, dass wir das kopieren von denen. Ich glaube zweitens aber, dass ich besser auftreten kann in einem Unternehmen und sage, das müsst ihr jetzt aber so machen und das kostet euch Zeit, da könntet ihr sonst, weiß ich nicht, Geld verdienen für das Unternehmen, aber das ist jetzt trotzdem mega wichtig, weil ich extrem daran glaube, dass das einen Mehrwert stiftet. Und ich glaube, diese Überzeugung zu haben, die hilft total und die kommt bei mir zumindest daher, dass ich merke, ich habe verstanden, was meine User brauchen. Ich habe die verschiedenen Perspektiven darauf verstanden und ich kann darauf gut antworten. Dann brauche ich auch diese ganzen Diskussionen, sitze ich am Tisch oder so, gar nicht haben. Die sind dann schon abgefrühstückt.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, wir wollen ja darüber reden, dass du das Performance Management bei Billy als Produkt eingeführt hast. Für alle die, die erst nochmal reinhören wollen, warum es überhaupt Sinn macht, ein Performance Management zu haben, empfehle ich euch die 3. Folge der Staffel. Da reden Annika und ich ganz allgemein darüber, warum braucht man das und warum ist es sinnvoll, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber uns interessiert jetzt natürlich, liebe Anja, was bedeutet das denn, wie ein Produkt das zu behandeln und was genau hast du gemacht?
Also erstens kam ich ja aus dem Produktbereich und dachte, genau, also ich arbeite einfach ein Stück weit so weiter, weil ich das total überzeugend fand, aber auch, weil ich das kohärent finde in der Organisation. Also wenn ich eine Tech-Organisation bin, die zum Kunden hin nach diesen Produktprinzipien arbeitet, iteratives Arbeiten, Stakeholder-Interviews, Outcomes immer wieder anschauen.
Iteratives Arbeiten ist, wenn du das nochmal in einem Satz vielleicht sagen würdest, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich nicht ein sofort perfektes Produkt sozusagen launchen muss, sondern dass ich mit einem, das nennt man typischerweise MVP, so einem Minimum Viable Product starte, also mit dem sozusagen wirklich Minimum, was ich für den User tun kann. Und dann über Zeit arbeite ich daran, iteriere ich daran, wie ich das besser machen kann. Ja, also ich muss nicht die perfekte Lösung geben. Ich weiß typischerweise vielleicht gar nicht, was die perfekte Lösung ist. Und das ist etwas ressourcenschonender und macht einen halt viel schneller und macht einen auch offener, eben wirklich die beste Lösung zu bauen.
Also iterativ arbeiten, Konsistenz im Business.
Genau. Also wenn mein Business eh so arbeitet und die das verstehen, dass ich auch Sachen, dass ich mit denen experimentiere oder dass ich die Frage, dass ich mit denen User-Interviews mache, dass ich mit denen auch einen sogenannten Prototypen mal verprobe. Also ein Prototyp war bei uns ein handgemaltes Blatt, wie so ein Performance-Review in Zukunft aussehen könnte und das die Leute mal benutzen lassen, ja, und darüber schauen lassen, das anfassbar zu machen. Und dann das einfach auch mal auszuprobieren, so zu kommunizieren, dass man sagt, wir ändern jetzt das, um das zu erreichen. Und ihr könnt uns am Ende sagen, wie ihr das findet. Und dann eben beim nächsten Mal zu sagen, so, und jetzt machen wir es genau anders, weil wir verstanden haben, das hat vielleicht für euch nicht so gut gepasst oder das hat für uns als Organisation nicht so gepasst. Und das auch an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen zu können. Ja, also darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie verändert sich der Markt da draußen? Wie verändert sich die Unternehmenssituation? Wie verändert sich die Talentstruktur im Unternehmen? Ja, also da dranbleiben zu können, wirklich den Impact zu haben mit dem Prozess, mit diesem Produkt, was ich brauche, das ist, glaube ich, davon auch eine zentrale Stärke.
Das heißt im Grunde, dein MVP war ein Blatt Papier, mit dem du bei den Key Stakeholdern, also bei den Leuten, die ihr als eure Kernkundinnen ausgemacht habt, gestanden hast und gesagt, das wäre das, was wir abfragen, so ist der Prozess. Das heißt, du warst noch komplett losgelöst von der ganzen Umsetzungsthematik, die ja wieder super viele Ressourcen frisst.
Genau. Vielleicht eine Sache, die wichtig zu sagen ist, bei Biggie gab es schon einen Performance-Prozess, der hatte aber extrem schlechte Presse. Ja, also es gab schon einen, es gab 4 Kompetenzen/Fragen, die für alle gleich waren. Es waren damals so 100 Personen im Unternehmen und schon sozusagen ausdetaillierte Funktionen. Und das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet und waren die Leute einfach frustriert mit. Und was ich in mehreren Schritten über einen längeren Zeitraum gemacht habe, ist tatsächlich vorher erstmal sprechen mit Leuten. Also warum macht ihr das? Wofür ist das wichtig? Und da hat, glaube ich, eine Geschäftsführung nochmal eine andere Perspektive als ein Department Head, also ein Abteilungsleiter oder auch jemand, der People Manager ist oder jemand, der das nur bekommt, quote unquote nur. Da gibt es ja ganz verschiedene Perspektiven, da mal zu fragen, wie guckt ihr da drauf? Was bringt euch das? Ja, oder was findet ihr daran gut? Was findet ihr daran frustrierend? Das dann so zu synthetisieren, da kommt dann auch mein Berater gehen durch, ja, und daraus eine Art Diagnose abzuleiten. Und auf dieser Diagnose dann einen Vorschlag zu machen, wie können wir es denn jetzt verändern? Und diese Veränderung, die kann ja relativ klein sein, ja, erstmal den größten Schmerzpunkt wegnehmen, die kann aber auch größer sein. Und bei Biggie haben wir so über die Zeit, ich habe das jetzt 3-4 Jahre gehabt, wir machen das 2-mal im Jahr und es gab eigentlich selten Cycle, wo wir gar nichts angefasst haben. Jetzt verlangsamen sich die Veränderungen, aber wir haben viel ausprobiert über die Zeit. Und dann, also wie du schon beschrieben hast, einer unserer Kernfeedbackpunkte aus der Organisation war immer, das dauert zu lange. Ja, weil das zu kompliziert ist, zu komplex, was wir dann über Zeit gebaut haben. Wir starteten mit unseren 4 Kompetenzen und was wir dann feststellten, dass das eben nicht klar genug war. Das war so 2022. Kamen wir zu dem Befund in der Organisation, dass wir feststellen, die Leute wissen eigentlich nicht klar genug, was die Erwartungen an sie sind. Also Stichwort Ziele, aber auch fachliche Kompetenzen. Und mussten da dann nachlegen. Also weg von diesen generalistischen Fragen hinzu. Wir führen ein, dass es Ziele gibt über die Organisation hinweg. Also nicht nur im Sales-Bereich. Die haben wir dann in unserem HR-Tool so hinterlegt und die Manager, die nutzen durch die ganze Employee-Journey hindurch. Und dass jeder Bereich sich Kompetenzen baut. Und auch da meine ich mit iterativem Vorgehen, das ist auch nicht, dass dann jeder Bereich für jedes Level alle Kompetenzen schon sofort entwickelt, sondern du fängst vielleicht erstmal an und sagst, das sind die Kernkompetenzen bei uns. Ja, und dann fängst du damit an zu arbeiten und im nächsten Cycle hast du dann vielleicht Zeit, das über die Levels auszudetaillieren, weil du auch merkst, dass es sinnvoll ist, diese Unterscheidung zu treffen. Was wir jetzt feststellen ist, wir haben ein sehr seniores Team, was an vielen Stellen auch schon eine ganze Weile zusammenarbeitet. Die brauchen viel weniger Struktur mittlerweile. Also die machen vieles intuitiv, vieles ist auch wirklich in deren DNA eingegangen und die Sachen sind auch sehr bekannt. Und dann kann man eher überlegen, hey, das Zeitproblem, das werden alle Hörerinnen und Hörer kennen, dass sich alle immer beschweren, dass das viel zu aufwendig ist und viel zu viel Zeit kostet, dann zu überlegen, wo kann ich denn eigentlich was rausnehmen? Wo kann ich es wieder einfacher machen? Und das auch mal zu testen. Und dann sagt ihr uns auch vielleicht danach, ist es jetzt besser oder nicht.
Zeit ist immer ein Thema, das, glaube ich, kennen wir alle. Also ich kenne es nur zu gut. und höre das auch immer wieder. Was ich aber total cool finde an dem Ansatz, Anja, ist, dass du sagst, man muss nicht einmal ein Performance-Management aufsetzen und das muss dann für immer in Stein gemeißelt so stehen bleiben, wie es ist, sondern das ist ja letztlich da, das Unternehmen hinsichtlich Performance zu unterstützen und diese Unterstützung sieht am effektivsten in verschiedenen Unternehmensphasen total anders aus. Und das finde ich schon mal ein ganz wichtiges erstes Takeaway. Ja, es braucht eine gewisse Stabilität im Performance-Prozess. Nichtsdestotrotz sollte man das immer wieder sehr, sehr regelmäßig zu sich auch sagen, hey, wie reif ist eigentlich gerade das Management-Team? Wie lange arbeiten die schon zusammen? In welcher Phase ist das Unternehmen? Wo genau drückt eigentlich der Schuh? Und wo kann ich ein bestehendes Konstrukt in Teilen anpassen, um das nochmal besser auf meine Kunden und Nutzer zuzuschneiden?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das Tolle ist doch schon, dass man das mal nicht als ein starres Set-in-Stone-Modell sieht. Also, dass man einfach schon mal im ersten Schritt mit diesem Mindset rangeht, das verändert sich und es gibt ein Product Lifecycle und ich behandle mein Performance-Management jetzt nicht wie ein Once-Off-Ding, was ich in die Firma werfe und dann wird das immer wieder so gemacht und dann gucke ich nach 6 Jahren mal und dann fällt mir ein, ach ja, irgendwie könnten wir ja mal Innovation und diese Werte mit einbauen und ich bleibe bei einem, sondern dass man einfach von Anfang an sagt, das ist etwas, was genauso im Wandel ist wie alles andere auch. Aber ich wollte kurz noch ein Mini-Mini-Sache vorher sagen. Wir sollten uns alle mehr diesem Ansatz nehmen, weil es nimmt auch den Druck weg. Wenn du sagst, ich mache mein Performance Management als Product und mit einem Zettel und einem Papier zu jemandem gehe und sage, guck mal, so stelle ich mir das vor, das ist ja auch viel weniger stressig für mich als HR-Team. Das ist viel weniger Ballast oder Verantwortung alleine auf meinem Rücken, dass ich sage, ich muss jetzt entscheiden, wie, in welchem System wir das machen, wie das ausgeführt wird und alles, sondern du kriegst ja auch viel mehr Input, aber es nimmt auch diese Schwere von dir weg, weil ich habe schon das Gefühl, dass manchmal sich gerade junge HR-Abteilungen gar nicht so richtig trauen, das Thema anzugehen, weil sie sich so alleine gelassen fühlen. Und wenn du es als Produkt begreifst und deine Kunden, also deine Mitarbeitenden wie Kunden benutzt, dann kriegst du ja viel mehr Input und hast viel weniger Angst. Ich will jetzt niemanden unterstellen, dass er Angst hat, aber you know what I mean.
Ja, total. Und ich glaube auch immer, für mich ist immer einer der Momente, die ich mir vorstelle, wenn ich irgendwas redesigne, ist, wie fühle ich mich, wenn ich das vorstelle vor dem Leadership-Team oder vor dem Unternehmen, ja? Und wenn ich mich dann in mein zukünftiges Ich hineinversetze. Was für mich einfach auch da schon immer total Druck rausgenommen hat, ist einfach zu sagen, ja, wir haben mit 20 von euch gesprochen. Und dann haben wir es nochmal 10 von euch vorgelegt. Und das haben wir eingearbeitet. Und deshalb ist jetzt das System, mit dem wir in die nächsten 6 Monate starten.
Das wollte ich gerade fragen, ganz kurz. 6 Monate ist so dein Ziel?
Ja.
Okay. Das heißt, wir hätten die Zeitline 6 Monate. Und was mich noch brennend interessiert und bestimmt auch die Zuhörenden, wie entscheidest du denn, wer die Kunden sind? Weil mir fallen auf Anhieb, also wilde These, es sind alle deine Kunden, alle Mitarbeitende, also musst du 200 Leute fragen und da wissen wir alle, wie viel Spaß es ist. 200 Leute, 210 Meinungen.
Ich glaube wahrscheinlich 400 Meinungen bei 200 Leuten, vor allem auf einem Thema wie Performance, wo, jetzt kommt mein kleiner Rant wieder zutage, gerade Prozesse und Produkte von der HR-Organisation, die in die ganze Organisation ausgerollt werden, bedeutet, jede Person war schon mal Kundin eines Themas, wo Leute wirklich sagen, das kann ich ja auch und zwar kann ich das besser, weil ich habe einen solchen Prozess ja schon mal mitgemacht.
Oder natürlich mein Favorite, ich habe das gegoogelt.
ChatGPT gefragt, wer es hier.
Ja, genau, ChatGPT hat mir Kriterien gegeben. Aber Anja, also jetzt mal ganz konkret, wie habt ihr denn entschieden, mit wem ihr redet? Oder wer sind die Leute, die immer dabei sein müssen?
Ich glaube, es ist doch mal ein Unterschied auch pro Organisation. Ich erzähle es gleich für Billy. Ich glaube, 2 Sachen, die man eben beachten muss, ist, wie groß ist die Organisation und wie habe ich einen Griff um die? Ja, also wen kenne ich schon, von wem weiß ich auch? Ne? Ich glaube, das ist extrem wichtig, wie man das entscheidet. Zweitens ist natürlich, wir sind nicht mitbestimmungspflichtig, das heißt kein Betriebsrat. Das heißt, da fällt auch eine ganze Menge Komplexität weg. Diesen Ansatz, den ich hier bei Billy so gefahren bin, der geht auch, weil wir agil sind. In so einem Startup sind ja 6 Monate auch eine absolute Ewigkeit. Ja? Wenn ich in einem großen Unternehmen bin, da sind 6 Monate ja viel weniger. Und wenn ich da noch die Mitbestimmungspflicht mit reinnehme, ich glaube, kommt dieser Ansatz vielleicht in dieser Schnelligkeit schnell an Grenzen. Aber es spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, in einem kleineren Unternehmen, wo man als People-Person auch alle kennt, bis zu 200 Leute, das sozusagen auch so schnell zu machen und dann sich auch zu entscheiden und Mut zu haben, Leute zu fragen, von denen man hilfreiches Feedback bekommt. Also so haben wir das damals im Produkt auch gemacht, ist, wer gibt einem dann hilfreiches Feedback? Und natürlich kann man da auch mal Leute fragen, die genau dagegen sind, weil man von denen ehrlicherweise oft sehr gute Sachen hört. Die hört man nicht immer gerne. Aber die sagen einem sehr oft die Pain Points, die man adressieren sollte. Die kann man nicht alle gleich immer abräumen. Aber ich glaube, mit denen zu sprechen, ist total hilfreich. Mit den Leuten, die einfach differenziertes Feedback geben können, weil sie es vielleicht schon mal gesehen haben. Ja, manchmal ist es auch eine Frage von, wer ist einfach da? Ja, und ich hätte da auch nicht den Anspruch an Vollständigkeit. Ja, sondern ich würde da mit so einem guten 80-20-Ansatz rangehen, weil typischerweise das Feedback, das kenne ich aus den User-Tests von früher, irgendwann ist so eine natürliche Grenze erreicht, wann denn noch Perspektiven dazukommen. Lieber mit 5 gesprochen als mit keinem, weil man Angst hat, dass man nicht mit allen sprechen kann.
Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, die Quantität ist entscheidend. Also sprich halt mit 5 Leuten, weil ich hätte jetzt ehrlicherweise erwartet, dass man sagt, wenn wir das als Product-Ansatz machen, ich nehme auf jeden Fall 20% Führungskräfte rein. Dann nehme ich auf jeden Fall pro Job-Level vielleicht jemanden rein. Also klassischerweise vielleicht jemand, der seit langem im Unternehmen ist, jemand sehr Neues. Ich würde auf jeden Fall jemanden von der Geschäftsführung abholen. Also
100%. Die Geschäftsführung muss man mit dem Prozess immer abholen, weil das für die einer der wichtigsten Führungsinstrumente in die Organisation ist. Und damit sind die dein wichtigster Stakeholder, weil ehrlicherweise, wenn die nicht mitmachen, ist das Ding eh schon an die Wand gefahren. Ne? Also ich brauchte auch keine Prozesse durchlaufen zu lassen, wenn die Führungsmannschaft das nicht vorbildhaft role-modeln kann. Und deshalb müssen die da abgeholt werden sein. Ich glaube, man kann aber überlegen, in so einer Diagnosephase, mache ich eher große Mengen an Feedback, mache ich das über einen Survey? Ja, oder frage ich mal Leute, wenn sie beim Office-Lunch sind? Ja, da kann ich ja auch sozusagen Sachen einholen. Und es kommt, finde ich, immer auch drauf an, wie viel Feedback brauche ich denn für die Hypothese der Veränderung, die ich machen muss. Wir machen immer einen kleinen Pulse-Survey auch nach einer Veränderung, wenn die durch ist, und fragen ab, wie war es denn für euch? Und habe darüber schon relativ viel Informationen und Daten, wo ich beim nächsten Mal wieder hingehen muss, um nochmal auch was zu verproben. Aber jedenfalls, ich kann trotzdem schon relativ viel Feedback einholen, auch über Surveys und Feedback danach, und 100 pro. Also die Geschäftsführung ist idealerweise die Usergruppe, die sagt, das brauchen wir unbedingt, das ist so wichtig und wir stehen da total dahinter, weil sonst macht es nicht so viel Spaß.
Man hat einen kurzen Pulse-Survey und du fragst danach. Ich finde, das ist immer was, was häufig vergessen wird. Dieses, wir haben jetzt gerade was Neues gelauncht und wie sagen wir jetzt eigentlich, dass das erfolgreich war? Und da diskutiere ich immer und immer wieder drüber, dass man sagt, ja, man kann sich anschauen, wie schnell wurden die Feedbacks gemacht, wie lange hat das gedauert und wie vielen Leuten musste ich hinterherlaufen, jetzt mal platt gesagt, das auszufüllen. Aber dieses Thema, hey, nochmal kurz Recap, das war euer Ziel, was hat es jetzt gebracht? Haben wir das geschafft, haben wir es nicht geschafft? Und wenn nein, was genau hat euch noch gefehlt, damit wir das Ziel geschafft haben?
Genau. Und was wir da auch festgestellt haben, selbst bei so einem Pulse-Survey ist da relativ viel Zeit oft, die da vergeht. Das kann ja manchmal 3-4 Wochen sein, die dann ins Land gegangen sind, nachdem zum Beispiel ein Manager sein oder ihren Review geschrieben hat. Deshalb haben wir gerade auch nochmal was getestet, so nochmal schnelles Feedback, und haben in unserer Calibration Round, da wo die Führungskräfte der jeweiligen Bereiche zusammensitzen, haben das als Moment genommen, nach unserem Intro, das wollen wir heute machen und das macht ihr gleich, alle Mitarbeiter durchzusprechen, alle Mitarbeiterinnen durchzusprechen, die mal ein ganz schnelles Feedback geben zu lassen. Wie waren denn jetzt die Inputs der Peers, ja, das machen wir in unserem System, dass eben 360-Grad-Feedback eingeholt wird und dann der Manager das Review schreibt und dann geht's in die Calibration und dann gibt's den Talk danach. Aber in dieser Calibration eben zu fragen, ihr habt ja gerade die Reviews geschrieben, zeigt mal an eurer Hand einfach, kurzes Handzeichen von 1 bis 5, wie fandet ihr die denn? Und da muss man auch gar nicht alle fragen, sondern dann fragt man den oder die, die eine 1 gezeigt hat, warum fandest du es denn so unhilfreich? Was war denn da? Und dann fragt man die Person noch, die eine 5 gezeigt hat und dann kriegt man da noch Inputs. Und das macht man einfach in allen Calibrations. Dann hat man ein super Bild, wie gerade die Peer Reviews, wie hilfreich die gerade sind. Ohnehin in einer kleinen Organisation bin ich auch Fan davon, die währenddessen mal zu lesen und auch ein Gefühl zu bekommen, wie das da läuft. Ja. Auch eine ganz wichtige Sache für mich ist, ja, das ist ein Produkt und ein Prozess und eine Struktur mit Frameworks, die ich dahin stelle. Aber ich glaube, HR kann auch eine richtig starke Rolle darin haben, das mit Leben zu füllen. Zu sagen, wenn wir einen hohen Anspruch an unsere Mannschaft haben, dann auch so ein Führungsteam accountable zu halten darauf, da zu challengen, weitere Daten mit an den Tisch zu bringen und zu sagen, ich treibe das auch aktiv mit einer inhaltlichen Perspektive und ich bin, quote unquote, nicht nur der oder diejenige, die den Prozess managt, schafft auch nochmal, ich würde sagen, so nächstes Level in so einem Performance-Prozess. Ja, also ja, Prozess immer besser machen und gleichzeitig die Rolle von HR da drin auch immer stärker machen.
Was für mich immer noch ein krasser, guter Side-Effekt ist, wenn man das so macht. Wie kann ich denn erwarten, dass meine Organisation eine Learning Culture ist, wenn ich als HR so tue, als würde ich immer alles wissen und hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und mein einer Dialog oder Performance Management, den ich mir da überlegt habe, der bleibt jetzt für immer so, weil ich weiß ganz genau, was die Orga braucht. Scherz. Und das, finde ich, ist einfach ein ganz tolles Beispiel, wie HR die Kultur mitshapen kann oder mitgestalten kann, indem sie einfach bei so einem Kernprozess, weil Performance Management ist ja einer der Kernprozesse von HR, da zu sagen, wir sind offen für Feedback, wir hinterfragen uns oder unseren Prozess, ich weiß ja jetzt HR, hinterfragen, heute Morgen ja schon wildes Thema, aber zu sagen, wir sind da offen und wir lernen und wir machen es nicht im Elfenbeinturm. Wir haben das wirklich in den letzten Staffeln immer wieder mit ganz vielen Expertinnen besprochen. Es wird immer dann blöd, wenn HR alleine im Kämmerlein irgendwas macht, ohne dass es mit dem Business aligned ist. Schnaps.
Und das ist ja auch teuer, ne? Also wenn ich mir überlege, mein Business könnte in der Zeit...
ist auch teuer.
Ist richtig teuer. Wenn mein Business in der Zeit... quote-unquote einfach arbeiten würde, in der die Sachen machen, die ich denen da hinlege, das sind ja total riesige Opportunitätskosten. Ja? Und dann zu überlegen, wie nutze ich die Zeit jetzt wirklich möglichst effektiv und dann auch effizient im zweiten Schritt. Ich finde, das sind wir der Organisation ja auch schuldig.
Die Perspektive mit, das Thema ist sonst teuer, leider höre ich das sehr selten, auch in HR-Teams, dieses Thema mit, und lass uns doch da dann nochmal alle zu einem Alignment-Meeting fürs ganze Unternehmen gerne für 2 Stunden zusammenkommen, wo ich so sage, hey, machen wir total gerne, aber das braucht dann auch ein Output, so, und sich diese Perspektive immer wieder zu fragen und zu sagen, auch kostenseitig, macht das jetzt gerade Sinn? Da merkt man auch wirklich deine Brille, dass du auf der Business-Seite quasi angefangen hast als Founders Associate und da auch wahrscheinlich sehr viel mitbekommen hast am Anfang von Billy, wie laufen die Funding-Strukturen, wie schauen wir auf Kosten?
Ach Leute, ich weiß, also ja, natürlich, und ich habe in einer Agentur gearbeitet, wo Themen billable waren und Stunden, und natürlich guckst du auf jedes All Hands ganz anders, wenn du weißt, das ist Zeit, die ich nicht arbeite. Das ist natürlich ein bisschen anders in Unternehmen im E-Commerce oder so. Und ich finde, natürlich habt ihr recht. Natürlich müssen wir sagen, wir können nicht das 800. Alignment-Meeting machen zu einem HR-Thema, was hinten raus kein Geld kriegt. Ich kriege immer so ein bisschen Bauchweh. Manche Kulturthemen musst du einfach machen und dann kosten die auch Zeit und das ist auch okay. Also ich finde das immer ein sehr schwieriges Gefühl zwischen Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeitendenentwicklung, kostet Zeit und ich finde, du musst da eine Stunde investieren. Ich sehe, dass ihr aufgeregt seid, die beiden Beraterinnen. Ich lieb's. Aber ich finde eben auch, manchmal ist es auch wertvoll für die Kultur, sich da Zeit zu nehmen und nicht immer nur einen Price-Tag dran zu machen. Aber ja, komm,
voll.
Hit me.
Aber ich finde, auch da braucht es eine Balance. Ich finde auf der einen Seite, wenn ich irgendwie Leute höre, die mir erzählen, dass sie irgendwie alles mit einem ROI im Unternehmen halt hinterlegen müssen, wo ich mir denke, that's, tut mir sehr leid, Bullshit, macht überhaupt vorne und hinten keinen Sinn. Das kannst du als Excel-zahlenaffiner Mensch, stecken so viele Annahmen drin, kannst du als Effekt people-seitig das meiste niemals isoliert betrachten. Und im Business Case kannst du sowohl ins Unendliche schön als auch ins Unendliche schlecht rechnen. Und bei beiden könnte man nicht sagen, wer jetzt letztendlich recht hat. Und dann finde ich, bei sowas kann man es auch immer lassen. Themen, über die man nicht diskutieren sollte, sind eine gesunde Unternehmenskultur beispielsweise. Ich sage, das ist wichtig. Brauche ich deine Zahl hinterlegen? Nope, brauche ich nicht. Aber ich finde, dass man die Kostenperspektive schon einnehmen muss, wenn man sagt, wie sehr bausche ich den Prozess jetzt auf? Beispielsweise mache ich das, drehe ich jetzt ein Riesenrad, wo jeder jeden Feedback und das dokumentiert auf x Seiten viermal im Jahr oder einmal im Monat oder mache ich das einmal im Jahr? Da finde ich, hat man schon auch die Kostenperspektive und den Effort mit reinzuziehen. So, Aufregung vorbei.
100%. Ich habe auch mal die Kosten in einem Meeting, habe ich mal den Stundenlohn ausgerechnet, weil ich so sauer war, dass da zum 18. Mal die 18. Schleife wegen einem blöden Brand-Thema gezogen wurde. Ja, okay.
Ich habe vielleicht einen Vorschlag, wie man es auflösen kann, lieber Anjuli, weil für mich ist das gar nicht so, dass ich dann sage, das darf alles keine Zeit kosten. Gar nicht, sondern ich würde sagen, die richtigen Dinge dürfen auch Zeit kosten, weil wir sagen, dass sie wertvoll sind und ich habe meinen Stakeholder Buy-in, dass das richtig was bringt. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Wir sitzen zum Beispiel für unsere Software Engineering Calibration, sitzen wir einen ganzen Tag im Führungsteam zusammen. Ja, alle Führungskräfte der Engineering-Organisation, der Geschäftsführer und zwei Personen von HR. Das ist in so einem Start-up, ist so ein Tag, das ist ja also unendlich viel Zeit, ein Jahr. Und wenn das aber richtig gut ist und die Leute da rausgehen und sagen, wir haben alles geschafft und das waren gute Diskussionen und wir haben damit als Führungsteam zusammengesessen, unseren ganzen Bereich überschaut, die Talentstruktur, wir wissen, wohin wir gehen, was wir auch als strategische Ziele für unser Team setzen müssen im Sinne von Talentstrategie, dann ist das der beste Tag, den du da verbringen kannst. Ich komme auch gerade aus den Calibrations und das ist für mich meine sozusagen beschäftigste, busyste Zeit im Jahr und auch meine schönste, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach und das auch sehe und auch das Feedback von den Führungskräften bekomme, dass sie das total einkaufen, weil es eben auch Quatsch ist zu sagen, ich spreche 40 Mitarbeiter in 2 Stunden durch. Das schafft man eh nicht, das ist dann eben vergeudete Zeit. Ja, und deshalb würde ich immer eher sagen, auf die richtigen Themen mit dem richtigen Ansatzpunkt draufsetzen und das ändert sich auch über Zeit, dass der Invest vielleicht nicht mehr stimmt. Der kann ja an einem Punkt stimmen, weil die Organisation das braucht. Und wenn der irgendwann nicht mehr stimmt, dann kann man das auch wieder ändern. Ja, und ich glaube, dran zu bleiben und den Prozess möglichst wichtig und up-to-date und relevant zu halten, das ist unsere Aufgabe. Ich gebe euch noch ein Beispiel dazu. Ich challenge mich selber und unser Team immer zu überlegen, was ist eigentlich unser Motto, was wir durch jede unserer Performance-Prozesse, vor allem durch diese Calibration-Rounds, durchziehen möchten. Das ist nicht nur eine Diskussion ist, wo stehen unsere Mitarbeiter gegen unsere Erwartungen, was sind deren Entwicklungsschritte, sondern auch zu sagen, haben wir einen bestimmten Fokus. Was für uns da sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel ein Fokus zu sagen, wo haben wir jetzt vielleicht Retention-Themen? Ja, und dann haben wir nochmal einen Doppelklick gemacht auf die Leute, wo wir sagen, da haben wir eine Flag. Oder jetzt gerade in diesem Cycle haben wir uns gefragt, was passiert denn eigentlich mit AI für unsere Talente und unsere Departments, ja, und das auch zu einem Teil der Diskussion zu machen, um das möglichst immer relevant zu halten. Und sich einfach immer zu fragen, wenn man das macht, wie kann man da die Mannschaft möglichst gewinnbringend zusammenbringen? Ja, und das ist mein Anspruch und dann darf das auch Zeit kosten.
Vielleicht wäre das für mich einmal die schöne Klammer wieder zu dem Thema, muss HR Product kopieren und warum sollten wir Product nehmen? Weil ich finde, wenn man dieses Mindset nimmt und die Tipps und Tricks von denen, weil die machen das ja gut mit ihrem Lifecycle. Die haben das ja ganz oft geübt. Das ist, was ich mitnehmen würde. Nehmt doch die Ideen, die die haben und die Strukturen, um das sinnvoll und zeitressourcenkritisch zu machen. Und das bedeutet eben nicht, dass ihr nach 8 Monaten irgendwie mal auf dem Flur rumlauft und sagt, ach Annika, wie fandest du eigentlich das Performance Management vor 7,5 Monaten? Fandest du da, wir sollten ein anderes Tool nehmen? Und dann vielleicht irgendwann mal den Geschäftsführer im One-on-One fragt, war es eigentlich cool für dich? Sondern, dass man sagt, wir nehmen das Best Practice, um strukturiert und ressourcenschonend dieses Feedback zu holen und vielleicht auch zu hinterfragen, ist unser Fokus falsch? Aber dass man in diesem Prozess bleibt und nicht einfach starr da ist und völlig unstrukturiert Feedback sammelt. Und was ich auch oft sehe, ist, wir sammeln einfach alles Feedback. Wir machen ein 750-Fragen-Survey, wo die Leute irgendwie 8 Stunden beschäftigt sind, gefühlt. Und dann hat HR 1000 Datenpunkte und sagt, ja, unser Survey war total gut, weil 95% der Leute haben das ausgefüllt, weil wir so oft genervt haben, bis sie das ausgefüllt haben. Und es passiert einfach gar nichts mit den Daten. Das ist eins von Annikas Lieblingsthemen, das Datenmanagement.
Absolut. Diese Frage, was genau mache ich eigentlich damit? Und nicht nur sagen, ja, wir wollen Daten haben und wir füllen das aus und dann an keinster Stelle irgendwie mal drauf zurückkommen. Ich meine, Performance kann man ja so schön mal Themen zeigen, wie, hey, wie kalibrieren wir eigentlich? Haben wir eine Normalverteilung? Wenn nein, warum haben wir die nicht? Haben wir Unterschied in den Bereichen? Und auch da beispielsweise, wenn wir sagen, eine Normalverteilung ist wichtig und man sagt, um die besser sicherzustellen zwischen den Bereichen, machen wir HR-begleitet Kalibrierungsrunden, in denen unsere Stakeholder sitzen. Dann finde ich zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit, dass man dann sagt, hey, wie sah eigentlich die Bewertungsverteilung vor dieser Kalibrierung aus und wie danach? Überraschung hat in der Regel einen sehr, sehr starken Effekt, der auch, ohne dass man ins Detail gehen muss, einfach nur die Verteilung der Balken halt schon eine gewisse Wirkung zeigt, die Leuten sehr klar einleuchten lässt, okay, ich habe so viel besser bewertet, also besser in Form von objektiver, viel fairer. Und nein, es sind nicht alle Leute eine 5 auf einer Skala von 1 bis 5 performanceseitig. Und da auch Vergleiche zieht, ne? Also man kann, rede ich mich jetzt schon wieder in Rage, man kann auf jeden Fall ganz viel mit den Daten machen, um da auf generelle organisationale Trends zu gucken und nicht immer auf dem Individuum rumzuhacken.
Und wir wissen, das bringt ja auch wieder HR an den Tisch. In der Sekunde, wo HR dann gut mit diesen Daten arbeitet und Missstände aufzeigt und Trends aufzeigt, sitzt du auch nicht mehr in dieser Runde, einfach nur als jemand, der da ist, sondern dann bist du ja auch wirklich am Tisch und gibst Wert und wirst wieder sichtbarer und erhöhst auch wieder die Akzeptanz von HR und kannst dann ja genau diese Themen viel besser reinbringen, wie das Thema Bias. Und sind wirklich alle eine 5 von 5 in deinem Team? Und ist da wirklich niemand, der entwickelt werden muss? Und damit hast du ja wieder einen riesen Einfluss auf die Kultur und nebenbei Bias Prevention. Ihr Lieben, ich bin ganz aufgeregt. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist, ach so, Anja, nee, die wichtigste Frage. Würdest du sagen, war smart, das als Product zu machen? Ist das ein guter Weg? War das erfolgreich? Würdest du es immer wieder so machen?
Ich würde das immer und überall so wieder machen. Was für mich noch eine zentrale Frage ist, wie viel Stamina, Geduld, Appetit hat so eine Organisation, ja, um diese Veränderung so mitzumachen? Ich glaube, da ist jede Organisation anders. Ich stelle mir vor, dass noch nie in einem Pharmaunternehmen gearbeitet, aber in Unternehmen, wo es sehr auf Genauigkeit ankommt und sehr auf Präzision, ja, dass das einen anderen Performance-Management-Approach fordert als in einem Tech-Unternehmen, wo Sachen wahnsinnig schnell sich entwickeln, ja. Ich glaube, es gibt dann große Nuancen dazwischen, aber der Prozess hilft ja genau, das herauszufinden und zu fragen, wie tickt die Organisation, wie passe ich das über Zeit an, kommen die damit klar oder auch nicht? Und deshalb würde ich das immer wieder so machen. Trotzdem wichtig ist auch, sich immer wieder auch selber zu hinterfragen, wie viel bringt das noch? Und da auch immer wieder auch dahin zu gehen, wo man weiß, dass es die gibt, die darum rummeckern. Ja, und dann auch die zu fragen, warum? Und sich dann immer wieder selber zu hinterfragen, im positivsten Sinne, wie können wir das noch besser machen?
Das freut mich, weil das passt jetzt gut zu meiner Zusammenfassung. Also für mich die Takeaways sind, da wir als HR ja jemand sind, mit dem alle im Unternehmen zu tun haben, sollten mehr dieses Product Mindset nehmen. Im Grunde, wir delivern ein Produkt an die Organisation, an unsere Kunden. Und das bedeutet natürlich, dass wir das bestmögliche Produkt erschaffen wollen. Und das können wir nur mit Kundenfeedback. Ich glaube, das ist soweit etwas, was jede HR-Abteilung unterschreiben würde. Und das Tolle am Product Approach oder Produktansatz, Entschuldigung, wir hören es mit dem Englisch, es tut mir leid, ist, dass ich eben dieses iterative Arbeiten habe, dass ich mit kleinen Prozessen anfange, dass ich ein kleines Produkt vorstelle und immer weiter das am Kundenfeedback oder Kundinnenfeedback ausarbeite. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jedes Mal nach jedem Performance Management eine riesige Kundenumfrage machen und alles umwerfen, sondern natürlich wird das smoother, es wird kleinere Veränderungen, ich kann dann kleinere Umfragen machen, kleinere Anpassungen. Aber in der Sekunde, wo ich dieses Product Mindset habe, fange ich auch automatisch an, auf die Themen wie Kosten zu gucken, Ressourcen, Business. Mir fällt jetzt gar kein Grund ein, wo jemand sagen könnte, das macht keinen Sinn. In dem Fall, wenn das bei euch da draußen so ist, teilt es mit uns. Und es sorgt dafür, dass ihr als bessere HR wahrgenommen wird. Eben nicht als altbacken, sondern dass ihr auch mit dem Trend der Zeit geht und wie Anja gesagt hat, gerade wenn ihr in einem Unternehmen seid, das so arbeitet, wird das viel Türen für euch öffnen. Es wird viel Wertschätzung für euch machen, wenn ihr es schafft, auch iterativ produktgetrieben zu arbeiten. Das wäre mein Wort zum Montag.
Ist ein sehr schönes Wort zum Montag und ich habe gar nicht so viel zu ergänzen, sondern einfach, glaube ich, neben der Produktperspektive auch nochmal wirklich zu sagen, nehmt auch die betriebswirtschaftliche Perspektive ein, ohne dass ihr an allen möglichen Ecken und Enden versucht, alles mit Finanzkennzahlen zu hinterlegen, weil ihr arbeitet nicht mit Finanzen, sondern mit Menschen.
Werbung.
Lass uns nochmal über unseren heutigen Sponsor sprechen, Ravio. Wir sagen ja immer, wir müssen marktgerecht bezahlen, damit es fair ist. Aber wie stellen wir das überhaupt sicher? Weil ich habe schon super viel Zeit in irgendwelchen Excel-Tabellen verbracht oder in irgendwelchen Auswertungsreports und Gehaltsreports und dachte mir, da müsste es doch eine bessere Lösung geben.
Davon kann ich dir ein Lied singen. Gerade so ein sensibles Thema, wie zahlen wir eigentlich marktgerecht? Damit man da nicht stundenlange Arbeit in Excel-Tapeten oder in Google-Recherche verbringt, gibt es aktuell auch eine andere Lösung auf dem Markt.
Was Ravio macht, ist, sie stellen euch im Grunde Echtzeitgehaltsdaten von ihren Kunden zur Verfügung. In der Sekunde, wo ihr Ravio an euer System anschließt, an euer HRS-System, kriegt ihr in Echtzeit Benchmarks und habt Gehaltsinformationen, auf die ihr euch verlassen könnt. Und das Coolste ist, die Daten sind mittlerweile über 25 Länder und 4 Kontinente verteilt und es wird ständig weitere Rollen und Länder veröffentlicht. Ihr spart euch stundenlange Arbeit im Research mit, welche Gehaltsgruppen gibt es überhaupt und wie wende ich das auf mein Unternehmen an, sondern ihr habt ein Rundum-Sorglos-Paket und wir finden das ein super System. Wenn ihr mehr über Ravio lernen wollt, könnt ihr natürlich gerne den Link in den Shownotes klicken und wir haben sogar eine eigene HR-Ungeschminkt-Landingpage, die wir auch mit euch teilen.
Werbung Ende.
Liebe Anja, vielen, vielen Dank für diese super interessante Folge, für deine fantastischen Einblicke und auch richtig toll, dass du gezeigt hast, dass das geht, dass es wirklich funktioniert, dass HR so arbeiten kann, ohne, das haben wir schon immer so gemacht. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Bereicherung. Ich würde mich freuen, wenn euch da draußen das genauso viel gebracht hat. Und vielleicht, es muss ja nicht gleich das Performance Management sein, aber vielleicht fangt ihr mal mit einem kleinen Prozess an und guckt den produktseitig an. Und ihr werdet sehen, ihr könnt viele Sachen wegschneiden, die am Ende ja auch euch Arbeit ersparen. Und dann könnt ihr wieder die wertschöpfende HR-Arbeit machen, die ja auch so Spaß macht und mehr People and Culture werden. Liebe Annika, liebe Anja. Happy Day euch, an alle da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und auch so zahlreich in der neuen Staffel zuhört. Lasst uns gerne Likes, Kommentare, Wünsche, Anregungen und Feedback da. Gerne über info@hr-ungeschminkt.de oder an Annika und mich direkt über LinkedIn. Die liebe Anja findet ihr natürlich auch auf LinkedIn, so wie das bei allen HRlerInnen so ist. Happy Woche, happy HR und wir hören uns nächste Woche.
Danke euch. Es war eine absolute Freude, da zu sein. Ciao.
Tschüss.